Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Philosophie ist was für den Elfenbeinturm, für verkopfte Wissenschaftler, die in abgeschotteten Kämmerchen komplizierte Bücher schreiben. Nee, auf keinen Fall. Am Mikrofon ist Katrin Ohlendorf und ich möchte euch gerne heute zeigen, dass Philosophie für uns alle da ist und vielleicht sogar das Potenzial hat, religiöse und kulturelle Konflikte zu entschärfen.
In Jerusalem und im Westjordanland ist es zu Ausschreitungen gekommen.
Seit Tagen überbieten sich Nordkorea und die USA in Kriegsrhetorik.
Der türkisch-kurdische Konflikt ist vor knapp 2 Jahren wieder neu aufgeflammt.
Oft sind Grundüberzeugungen nicht das Ergebnis eines kritischen Reflexionsprozesses. Oft sind sie nicht durch Argumente gestützt, sondern sie sind einfach das Ergebnis der Umstände unseres Aufwachsens. Wenn es uns denn um die Wahrheit geht, haben wir also gute Gründe, unsere Überzeugung kritisch zu reflektieren. Und dafür gibt es eigentlich keine bessere Gelegenheit als Gespräche mit Menschen, die radikal anders denken. Ich sehe eben diese Streitkultur als eine Art gemeinschaftliches Projekt der Wahrheitssuche.
Es geht also heute um die Frage, wie wir die Philosophie nutzbar machen können. Und ich würde gerne eingangs eine kleine Geschichte aus meinem Umfeld dazu erzählen. Ich habe eine gute Freundin, die sehr gläubig ist. Ich dagegen würde mich eher als Agnostikerin bezeichnen. Und weil sie sich in ihrer Lebensführung sehr stark an der Bibel orientiert, diskutieren wir öfters mal darüber, woher ich denn so die Leitlinien für mein Leben beziehe. Also warum zum Beispiel denke ich, ich sollte hilfsbereit, gerecht oder ehrlich sein? Ja, und abgesehen mal davon, dass ich sicher auch christlich sozialisiert bin, habe ich irgendwann für mich die Philosophie als einen guten Ratgeber sozusagen entdeckt. Gar nicht, weil ich konkret irgendwelche Standpunkte von diesem oder jenem Philosophen übernehmen würde, sondern weil ich die Art, wie die Philosophie versucht, sich Wahrheiten zu nähern, für ein ziemlich gutes Modell halte. Also wie ich meinen eigenen Weg und wie ich mit anderen umgehen kann. Meine eigenen Standpunkte auf den Prüfstand stellen, die Positionen anderer hinterfragen, Argumente suchen, begründen, folgenlogisch durchdenken und so weiter. Philosophieren eben. Und ich denke, das kann jeder und das sollte jeder. Ja, und weil ich das so sehe, habe ich mich sehr gefreut, als ich letztes Jahr auf ein Buch des Philosophen Carlos Frenkel gestoßen bin. Mit Platon in Palästina heißt das. Und in dem erzählt er, wie er diese Idee tatsächlich umsetzt. Er beschreibt, wie man die Philosophie als eine Art Diskussionstechnik nutzen und damit eine konstruktive Streitkultur schaffen kann. Das Einstein-Forum in Berlin hat Frenkel, der in Montreal Philosophie lehrt, eingeladen, sein Buch und sein Konzept einer Streitkultur in einem Vortrag zu erläutern. Und diesen Vortrag hören wir jetzt gleich. Und ich sage jetzt gar nicht mehr zu Carlos Frenkel selbst oder zu seinem Buch. Das übernimmt jetzt gleich Susan Neiman, ebenfalls Philosophin und Direktorin des Einstein-Forums.
Wir suchen immer gern Referenten aus, die zwischen Welten denken. Das war sogar Titel einer Reihe, die wir vor Jahren zusammen mit dem Haus der Kulturen der Welt veranstalteten. Darin könnte Carlos Frenkel wahrscheinlich den ersten Preis gewinnen. Aufgewachsen in Deutschland wie auch in Brasilien ist er nicht nur in beide Kulturen zu Hause, beziehungsweise nicht zu Hause, aber das ist ein anderes Thema. Als Wissenschaftler hat er sich auf jüdische, muslimische Philosophie und Theologie konzentriert mit entsprechenden Sprachen und Kulturkompetenzen. Was mich aber noch mehr wundert, ist die Tatsache, dass er durch Zeiten arbeitet. Seine akademischen Arbeiten sind auf dem Mittelalter fokussiert. Nichtsdestotrotz kann er genauso in zeitgenössische Diskussionen über Kolonialismus mit Native Americans einsteigen, wie in Argumente über die Auslegung eines chassidischen Begriffs der Seele. Das wären alle Gründe genug, ihn ins Einstein-Forum willkommen zu heißen, aber mein Interesse galt eher sein Versuch, Philosophie in nicht-akademischen Kreisen zu bringen. Vor ein paar Jahren bin ich zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden, als ein Freund mir einen Link zu einem Artikel über irgendeinen Typen, der Philosophie in den ärmsten Vierteln von Brasilien lehrt, und meinte, das wäre so mein Ding. Nicht lange danach hat mir Carlos geschrieben, mir sein Buch Teaching Plato in Palestine, wie heißt es jetzt auf Deutsch, mit Platon in Palästina, geschickt, woraus es klar wurde, dass Philosophie in den Favelas nicht Nebensache war, sondern Programm. wie ganz wenige Philosophen, außer mir, und ein paar anderen, ist Carlos der Meinung, dass jeder philosophieren kann und soll. Und diese Meinung hat er getestet in Workshops in Palästina und Indonesien sowie in geheime Treffen mit Hasidim, die verbotene philosophische Texte in Brooklyn mit ihm lesen wollte, wie auch mit Mitgliedern der First Nations auf ein Reservat in Kanada. Seine Interesse für kulturelle Unterschiede und Nuancen unterminiert seine Engagement für die Aufklärung gar nicht, sondern fordert sie. Das ist ein Grund unter anderem, sein sehr schönes Buch zu lesen. Hauptberuflich ist er Professor für Philosophie und Judaistik an McGill University in Montreal. Carlos, willkommen. Ich weiß nicht, ob ich stehen oder sitzen möchte.
Ja, ganz herzlichen Dank, Susan, für die freundliche und großzügige Einführung und für die Einladung natürlich. Also ich freue mich sehr, Gelegenheit zu haben, mit Ihnen mein Buch heute Abend diskutieren zu dürfen. Ich werde ganz kurz das allgemeine Projekt und die Grundfragen des Buches skizzieren und dann werde ich versuchen, Ihnen ein paar Einblicke, ein paar Snapshots zu geben in die Workshops und Seminare, die ich in verschiedenen Hotspots der Welt abgehalten habe. Susan hat ja die wichtigsten schon erwähnt. Und dann im letzten Teil werde ich ein bisschen mehr zu dem Begriff der Streitkultur sagen. Also das ist das wichtigste theoretische Konzept, das ich vor allem im kürzeren zweiten Teil des Buches entwickle. Okay, also die Grundgedanken für dieses Buch, die gehen tatsächlich eine ganze Weile zurück, das frühe Jahr 2000. Damals habe ich gerade meine Dissertation abgeschlossen, in der es um mittelalterliche arabische und hebräische Texte ging. Und ich hatte schon ziemlich viel Arabisch gelernt, hatte aber trotzdem das Gefühl, dass ich mein Arabisch noch weiter verbessern sollte. Und ich bin dann für 3 Monate nach Kairo gegangen und dort habe ich mit einem Privatlehrer an diesen mittelalterlichen Texten gearbeitet, Al-Farabi, Al-Ghazali, Averroes und so weiter. Aber ich wollte eben auch ein bisschen gesprochenes Arabisch lernen und ich habe mich dann regelmäßig mit ägyptischen Studenten in Kairo getroffen, die Deutsch gelernt haben. Also damals war sozusagen Touristenführer für Deutsche zu werden noch ein sehr lukrativer Job. Das ist es leider inzwischen nicht mehr. Also die wollten ihr Deutsch verbessern, ich wollte mein Arabisch verbessern. Und so haben wir uns dann ein paar Mal in der Woche getroffen und ein bisschen Arabisch, ein bisschen Deutsch gesprochen. Und je besser wir uns kennenlernten, umso klarer wurde uns doch dann auch, dass wir ganz radikal verschiedene Lebensformen gewählt hatten. Wir haben uns also angefreundet und haben festgestellt, dass wir unser Leben ganz unterschiedlich sozusagen gelebt haben. Und das hat zu einer gewissen Besorgnis geführt und die wollten mich dann zum Islam bekehren, wirklich aus Freundschaft heraus, weil sie nicht wollten, dass meine Seele für ewig in der Hölle schmoren muss. Und ich wollte sie gleichzeitig zu der säkularen Weltsicht, mit der ich aufgewachsen war, bekehren, weil ich nicht wollte, dass sie ihr echtes Leben, ihr Leben im Hier und Jetzt für die Illusion eines Lebens nach dem Tode opfern oder das, was ich für die Illusion eines Lebens nach dem Tode halte. Und wir hatten also dann diese Diskussion und sie sagten mir, also wenn du zum Islam übertrittst, dann ist das sozusagen ein Three-in-One-Deal. Du kriegst 3 Sachen für den Preis von einer, denn Muslime glauben ja auch an die Wahrheit des Judentums und des Christentums. Und ich habe dann geantwortet, ja, aber ich glaube eben überhaupt nicht an Gott. Insofern ist das für mich kein attraktives Angebot. Und in einem dieser Gespräche haben sie mich gefragt, ob ich mir sicher sei, dass man die Existenz Gottes nicht beweisen kann. Und ich erinnere mich, dass mich diese Frage wirklich überrascht hat. Und zwar deswegen, weil in den sozialen und intellektuellen Kreisen, in denen ich mich normalerweise bewege, ja, mir diese Frage eigentlich nicht gestellt wird. Ich war also, wenn ich mich mit Freunden in einer Bar in Berlin oder Montreal oder Potsdam unterhalte, dann reden wir in der Regel nicht über die Existenz Gottes. Naja, ich habe dann gesagt, ja, ich glaube nicht, dass man die Existenz Gottes beweisen kann und sie haben natürlich dann einen Beweis vorgelegt. Ich habe einen Denkfehler aufgezeigt, sie haben eine verbesserte Version des Beweises vorgelegt. Naja, und so ging das Gespräch hin und her und es gab am Ende keinen klaren Sieger. Nun bin ich dann nicht zum Islam übergetreten und meine ägyptischen Freunde sind auch nicht Atheisten geworden. Und dennoch habe ich diese Gespräche als sehr bereichernd empfunden, also obwohl ich sozusagen meine Grundposition nicht verändert habe. Und ich habe sie deswegen als sehr bereichernd empfunden, weil ich zum ersten Mal wirklich gezwungen war, explizit für die Grundüberzeugung zu argumentieren, Gründe aufzuführen für meine Grundüberzeugung, die sozusagen meiner Weltsicht zugrunde liegen, die meiner Lebensweise zugrunde liegen. Und das fand ich, das war wirklich sehr, sehr spannend. Also ich musste kritisch reflektieren auf diese Grundüberzeugung und sie verteidigen. Naja, und Erfahrungen wie diese haben dann zu den zwei Leitfragen geführt, mit denen ich mich in dem Buch auseinandersetze. Und das ist zum einen die Frage, ob man sozusagen die Philosophie herausnehmen kann, eben aus dem Elfenbeinturm, aus dem philosophischen Seminar und ob man sie nützlich machen kann für die Fragen, für die Herausforderungen, mit denen sich Menschen sozusagen in der realen Welt auseinandersetzen. Also Menschen, die jetzt nicht philosophisch gebildet sind, die keine technische philosophische Ausbildung erhalten haben, wie zum Beispiel diese ägyptischen Freunde, mit denen ich mich da in Kairo unterhalten habe. Das ist also eine Leitfrage, kann man die Philosophie sozusagen außerhalb der akademischen Sphäre nützlich machen? Die zweite Leitfrage ist, ob man die Philosophie dazu benutzen kann, um das, was ich eine Kultur des Streites nenne, zu begründen. Und damit meine ich in erster Linie einen intellektuellen Raum, in dem wir Dinge, die uns sehr am Herzen liegen, über die wir uns aber nicht einigen können, diskutieren können, in Sicherheit diskutieren können. Zum Beispiel solche Fragen wie die, ob es Gott gibt, die ich mit diesen ägyptischen Studenten besprochen habe. Also kann man die Philosophie nutzen, um eine solche Kultur des Streites zu begründen. Das sind so die zwei Leitfragen, mit denen ich mich in diesem Buch auseinandersetze. Und dann habe ich von 2006 bis 2011 eben 5 Workshops organisiert, in denen ich versucht habe, diesen Fragen weiter nachzugehen und zu sehen, ob ich Antworten darauf finden kann. Und diese Workshops haben in verschiedenen Konfliktzonen der Welt stattgefunden. Also ich habe mich zunächst einmal mit palästinensischen Studenten getroffen, insofern auch der Titel des Buches mit Platon in Palästina, mit indonesischen Studenten, mit einer Gruppe vom Glauben abgefallener chassidischer Juden in Brooklyn, mit Teenagern oder Oberstufenschülern in Brasilien, und zwar in Salvador da Bahia, das ist das Zentrum der afro-brasilianischen Kultur im Nordosten Brasiliens. Und der letzte Workshop fand statt mit einer First Nations Community an der Grenze zwischen Kanada und den USA, also einem Irokesenstamm. Und wie gesagt, das sind alles Konfliktzonen, wobei die Konflikte natürlich ganz unterschiedlich sind, die man an diesen Orten antrifft. Also einmal Israel und Palästina natürlich, Islam und der Westen, aber auch sowas wie Strenggläubigkeit und urbane Modernität in New York, die rassischen und wirtschaftlichen Gegensätze in Brasilien, das Erbe des Kolonialismus natürlich in den First Nations Communities in Nordamerika und so weiter. Also das waren die Konflikte, die diese Orte dominiert haben. Und diese Konflikte, die führen zu ganz grundsätzlichen Fragen. Gibt es Gott? Kann man Gewalt unter bestimmten Umständen moralisch rechtfertigen? Was ist Gerechtigkeit und wie können wir Gerechtigkeit umsetzen? Wie verhalten sich Glaube und Vernunft zueinander? Wie soll man mit dem Erbe der Kolonialherrschaft umgehen? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein für politische Selbstbestimmung? Eine ganz zentrale Frage für First Nations Communities in Nordamerika, die also alle sehr daran interessiert sind, eine gewisse politische Selbstbestimmung wiederzuerlangen und sehr hart daran arbeiten. Und also mit diesen Fragen haben wir uns auseinandergesetzt und wir haben in dem Zusammenhang dann auch Klassiker der Philosophie gelesen, Platon und Aristoteles, Al-Ghazali und Maimonides, Spinoza und Nietzsche, und haben versucht, sozusagen die Werkzeuge der Philosophie zu nutzen, um zunächst einmal diese Fragen klar zu formulieren, klar zu artikulieren und dann natürlich auch, um Antworten auf sie zu erproben und Antworten auf sie zu verfeinern. Und eine Hauptabsicht, ein Hauptanliegen dieses Buches ist es eben zu zeigen, dass die Philosophie tatsächlich in diesen Kontexten nützlich sein kann. Wie Sie sich vorstellen können, sind in diesen Workshops, in diesen Gesprächen oft Meinungen aufeinandergeprallt. Also es gab oft tiefe Meinungsverschiedenheiten und insofern waren diese Workshops eben auch wirklich ganz ausgezeichnete Gelegenheiten, um dieses Konzept einer Streitkultur in der Praxis einmal auszuprobieren. Und das ist sozusagen das zweite Hauptanliegen des Buches. Und wie ich schon erwähnt habe, was ich damit meine, Streitkultur, ist eben in erster Linie dieser intellektuelle Raum, in dem wir die Dinge, die uns sehr am Herzen liegen, aber über die wir uns nicht einigen können, diskutieren können. Ja, also ich habe diese Workshops sozusagen auch als Experimentierfelder für die Streitkultur benutzt. Das ist sozusagen das zweite Hauptanliegen, also zu veranschaulichen, wie eine solche Streitkultur in der Praxis funktionieren kann. Zu guter Letzt lassen Sie mich vielleicht noch ganz kurz etwas zu dem Philosophiebegriff sagen, mit dem ich in dem Buch arbeite. Das ist ein ganz bescheidener Philosophiebegriff. Das heißt, es geht mir überhaupt nicht um eine groß angelegte philosophische Theorie, wie zum Beispiel der Marxismus. Es geht mir auch nicht um Philosophiegeschichte, insofern sie um der Gelehrsamkeit willen betrieben wird. Was ich mit Philosophie in diesem Zusammenhang meine, ist zum einen sozusagen der philosophische Werkzeugkasten, also logische und semantische Werkzeuge, mit deren Hilfe wir zunächst einmal klären können, was wir eigentlich meinen, mit deren Hilfe wir ein Argument machen können, auf das Argument eines Gesprächspartners erwidern können. Also das zum einen der philosophische Werkzeugkasten und dann auch zentrale philosophische oder man könnte vielleicht auch sagen dialektische Tugenden, also zum Beispiel, dass man in ein Gespräch geht mit der Absicht, die Wahrheit herauszufinden und nicht als Sieger aus dem Gespräch herauszukommen, also dass die Wahrheitsfindung im Vordergrund steht. Und dann auch, dass man lernt, sozusagen mit einer gewissen Angst und Frustration umzugehen. Denn wenn die eigenen Grundüberzeugungen in Frage gestellt werden, das ist durchaus nicht angenehm. Und das löst also gewisse Emotionen aus, die man eigentlich dann auch managen muss. Also wenn man sich dem aussetzt, diesem Streitgespräch. Das ist eigentlich alles, was ich mit Philosophie meine. Philosophischer Werkzeugkasten und philosophische Grund- oder dialektische Grundtugenden, Tugenden, die man braucht, um diese Gespräche produktiv zu führen. So, jetzt zu den Snapshots. Also der erste Workshop fand 2006 statt, und zwar an der Al-Quds-Universität, das ist die palästinensische Universität in Jerusalem, in Ost-Jerusalem. Und an dieser Al-Quds-Universität habe ich dann also im Frühlingssemester 2006 ein Seminar abgehalten, gemeinsam mit Sari Nusseibeh, der wahrscheinlich vielen hier ein Begriff ist, ein prominenter palästinensischer Intellektueller und Philosoph, der damals auch der Präsident der Al-Quds-Universität war. Und wir haben das also zusammen gemacht. Und wir haben zunächst einmal Platon mit den Studenten gelesen, insofern der Titel des Buches, mit Platon in Palästina. Und dann haben wir mittelalterliche muslimische und jüdische Philosophen gelesen, wie zum Beispiel Al-Farabi und Maimonides, die auf Platon aufbauen und die das Judentum und den Islam als eine Religion der Vernunft interpretieren. Und gleichzeitig ging es uns auch darum, diese historischen Texte als eine Art Sprungbrett zu nutzen, um uns mit den Problemen und Herausforderungen auseinanderzusetzen, mit denen unsere Studenten heute, also in der Gegenwart, befasst sind. Das heißt also, wir sind so hin und her gegangen zwischen den historischen Texten und der Gegenwart. Was Sie auf diesem Bild sehen, ist die Titelseite einer Hausarbeit, die einer unserer Studenten eingereicht hat. Der Student hat Platons politische Philosophie mit der politischen Philosophie Al-Farabis verglichen. Und Al-Farabi, der 950 gestorben ist, war sozusagen eine der Gründungsfiguren der rationalistischen Tradition in der islamischen Welt. Also eine ganz wichtige Figur, wenn man die Philosophie in der islamischen Welt verstehen will. Und der hat, wie gesagt, auf Platon aufbauend, zum Teil auf Platon aufbauend, eine philosophische Interpretation des Islam und der Religion im Allgemeinen vorgelegt. Hier sehen Sie Auszüge aus dem zweiten Buch von Platons Staat in einer modernen arabischen Übersetzung. Das ist die Übersetzung, die wir in dem Seminar benutzt haben. Und Sie sehen hier insbesondere die ganz berühmte Geschichte, die Platon erzählt, der Ring des Gyges. Und mithilfe dieser Geschichte versucht Platon also eine ganz grundsätzliche Frage zu stellen. Und zwar die Frage: Warum wählen wir, warum sind wir fromm, gerecht oder tugendhaft allgemein? Wählen wir fromm, gerecht und tugendhaft zu sein, weil wir die Frömmigkeit, die Gerechtigkeit, die Tugend an sich selbst schätzen? Oder wählen wir diese Dinge aufgrund ihrer Konsequenzen, weil wir bestimmte negative Konsequenzen vermeiden wollen, bestimmte positive Folgen haben wollen? Das heißt, sind wir fromm und gerecht, weil wir in den Himmel kommen wollen und nicht in der Hölle schmoren wollen? Oder sind wir fromm und gerecht, weil wir tatsächlich die Frömmigkeit und die Gerechtigkeit an sich selbst schätzen? Und Platon schlägt dann vor, dass wir uns vorstellen sollen, dass wir einen Zauberring haben. Das ist eben der Ring des Gyges. Und jedes Mal, wenn wir diesen Zauberring aufstreifen, werden wir sozusagen unsichtbar. Und wir können dann tun und lassen, was wir wollen. Wir können nach Herzenslust Verbrechen begehen, rauben und vergewaltigen und was auch immer, ohne irgendwelche Bestrafung fürchten zu müssen. Und die Idee ist dann die, dass diejenigen, die Frömmigkeit und Gerechtigkeit nur aufgrund ihrer Konsequenzen schätzen, wenn sie einmal diesen Zauberring haben, dann anfangen werden, Verbrechen zu begehen, während diejenigen, die Frömmigkeit und Gerechtigkeit um ihrer selbst willen schätzen, natürlich auch mit dem Zauberring weiterhin fromm und gerecht handeln werden. Das ist so die Idee, die Platon zu veranschaulichen versucht, beziehungsweise die Frage, von der er will, dass der Leser sie sich stellt. Unsere Studenten in dem Seminar waren alle strenggläubige Muslime. Ich erinnere mich insbesondere an eine Studentin, Basma hieß sie, die einmal in einer Pause Fotos zeigte von einer Hochzeit, auf der sie am Wochenende gewesen war. Und einige dieser Fotos durften ich und die anderen männlichen Teilnehmer des Seminars nicht sehen, weil sie auf denen unverschleiert zu sehen war. Und nach islamischer Lehre, also dürfen fremde Männer eine Frau unverschleiert nicht sehen. Also das nur, um zu veranschaulichen, wie streng unsere Studenten waren, also wie ernst sie das genommen haben. Und interessanterweise hat dieselbe Studentin, und sie war nicht die Einzige, aber auch sie hat gesagt, wenn sie den Ring des Gyges hätte, den Zauberring, dann wäre sie also durchaus versucht, Frömmigkeit und Glauben beiseite zu lassen. Das heißt also, Platon hat uns sozusagen die Gelegenheit gegeben, über diese ganz grundsätzliche Frage nachzudenken, warum wählen wir fromm, gerecht oder tugendhaft allgemein zu sein? Was sind unsere Motive, was sind unsere Gründe dafür? Das ist natürlich eine Frage, die sich die für unsere Studenten da durchaus wichtig, durchaus relevant war, aber die natürlich auch für alle anderen Menschen wichtig und relevant ist. Aber es war wirklich spannend, das da zu diskutieren. Der zweite Workshop fand dann 2007 an einer staatlich-islamischen Universität in Indonesien statt, und zwar in Makassar. Das ist die Hauptstadt der Provinz Sulawesi. Und diese staatlich-islamischen Universitäten sind also islamische Universitäten, die aber vom Staat finanziert und auch sozusagen, die werden vom Staat auch überprüft und vom Staat kontrolliert. Und da sehen Sie einmal auf der linken Seite Studenten der Islamwissenschaften, verschiedener Fächer der Islamwissenschaften. Das waren alles Magistranten und Doktoranden, und die haben eben mein Philosophieseminar belegt. Und auf der rechten Seite sehen Sie Studenten der Gesundheitswissenschaften, und mit meiner Frau im Zentrum. Meine Frau ist also Ärztin, spezialisiert auf Public Health, und die ist damals mitgekommen nach Indonesien, und ich habe dann eben meinen Philosophiekurs unterrichtet. Sie hat ihren Public Health Kurs unterrichtet, und ich fange dann das Kapitel über diese Indonesien-Erfahrung mit der Frage an: Was ist wichtiger in einem Land wie Indonesien, Philosophie oder Public Health? Und ich argumentiere dann nicht, dass die Philosophie wichtiger ist, schon um den Ehefrieden nicht zu gefährden. Aber ich argumentiere durchaus, dass die Philosophie auch wichtig ist, gerade in einem Land wie Indonesien, wo die Menschen tatsächlich mit also ganz grundsätzlichen Fragen befasst sind. Vor allem nach dem Fall der Suharto-Diktatur Ende der 90er Jahre. Fragen wie zum Beispiel: Sind Islam und Demokratie miteinander vereinbar? Sind Islam und religiöser Pluralismus miteinander vereinbar? So, die Mehrheit der Indonesier sind Muslime, aber es gibt bedeutende religiöse Minderheiten dort: Hindus, Buddhisten, Christen. Also ist Islam mit religiösem Pluralismus vereinbar? Ist Islam mit Modernisierung vereinbar? Und so weiter. Und ich denke, da können wiederum die Werkzeuge der Philosophie nützlich sein, können da eingesetzt werden, um mit diesen Fragen umzugehen. Einer der Texte, den wir in Indonesien gelesen haben, war Aristoteles' Nikomachische Ethik. Wie Sie natürlich alle wissen, ein Grundtext der Moralphilosophie. Und dieser Text ist in einer mittelalterlichen arabischen Übersetzung erhalten. Also vom 8. bis zum 10. Jahrhundert, im frühen Mittelalter also, wurden sehr viele wichtige griechische philosophische und wissenschaftliche Texte vom Griechischen ins Arabische übersetzt, einschließlich der Nikomachischen Ethik, und diese Übersetzung ist erhalten und die haben wir eben benutzt. Und der Auszug, den Sie sehen, da stellt Aristoteles die Frage, was Gesetze zu guten Gesetzen macht. Und das war für meine Studenten wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage. Sind Gesetze gut, weil sie der Ausdruck des göttlichen Willens sind. Sind Gesetze gut, weil sie vernünftig sind? Sind Gesetze gut, weil sie beides sind? Wie zum Beispiel Philosophen wie Al-Farabi behaupten, die Gott und die Vernunft identifizieren, in eins setzen, sodass also göttliche Gebote gleichzeitig auch Vernunftgebote sind. Oder sind Gesetze gut, weil sie sozusagen unsere Freiheitssphäre protegieren, weil sie uns möglichst viel Freiheit lassen, unsere individuellen Lebenspläne zu verwirklichen, wie viele politische Denker vor allem in der liberalen Tradition heute behaupten würden? Also das war eine der Fragen, mit der wir uns in Indonesien auseinandergesetzt haben. Jetzt komme ich zum dritten Workshop. Nach Brooklyn oder genauer gesagt nach Williamsburg. Also ich habe da eine Gruppe vom Glauben abgefallener chassidischer Juden getroffen, die also sehr daran interessiert waren, mit mir philosophische Texte und philosophische Fragen zu diskutieren. Und das war wirklich extrem spannend. Also die haben ein ganz radikales Doppelleben geführt. Und ich nenne sie manchmal auch sozusagen moderne Maranus der Vernunft. Also nach außen hin haben sie an ihrem ultraorthodoxen Lebensstil festgehalten. Sie gingen jeden Schabbat in die Synagoge, haben alle Feste gefeiert, hatten ihre Familien, waren gute Mitglieder der Gemeinde. Aber nach innen waren sie völlig vom Glauben abgefallen. Also hatten das Judentum völlig zurückgewiesen, hatten nichts mehr damit am Hut, und haben eben in diesem ganz tiefen Zwiespalt gelebt, der natürlich viele interessante existenzielle und philosophische Fragen aufgeworfen hat. Einer der Texte, den wir gelesen haben, ist die intellektuelle Autobiografie von Al-Ghazali. Al-Ghazali ist einer der wichtigsten mittelalterlichen islamischen Denker, ist 1111 gestorben. Er wird nach wie vor im Islam als einer der wichtigsten theologischen Autoritäten anerkannt. Also er ist nach wie vor sehr präsent in der islamischen Kultur. Und er hat also gegen Ende seines Lebens eine wirklich interessante intellektuelle Autobiografie geschrieben, die er damit anfängt, dass er eine Glaubenskrise beschreibt, die er als junger Mann erlebt hat. Und zwar, als er feststellte, dass er ebenso leidenschaftlich Jude oder Christ geworden wäre, wie er Muslim war, wenn er in einer jüdischen oder christlichen Gemeinde aufgewachsen wäre. Das heißt, er hat festgestellt, dass sein Bekenntnis zum Islam, sein islamischer Glaube, nicht auf kritischer Reflexion, auf Vergleich beruhte, sondern dass er ganz einfach das übernommen hat, was seine Eltern und Lehrer ihm beigebracht haben, dass er sich also dieser Autorität unterworfen hat, dass also sozusagen sein islamischer Glaube das Ergebnis war, nicht von kritischer Reflexion, sondern von den Kontingenten, von den zufälligen Umständen seiner Sozialisierung. Und als er das festgestellt hat, als er diese Beobachtung gemacht hat, da ist dann dieser Glaube zerbrochen und der Rest des Buches besteht darin, dass er also den komplizierten Prozess beschreibt, der es ihm erlaubt hat, diesen Glauben dann wieder aufzubauen. Und was für mich sehr interessant war, war, dass also einige meiner vom Glauben abgefallener chassidischer Studenten ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Also einer von denen hat dann berichtet, wie er, als er noch selbst strenggläubig war, morgens immer ganz früh aufstand und in die Synagoge ging, um die Tora zu studieren, weil er damit eben beweisen wollte, wie sehr er Gott liebte, wie sehr ihm daran gelegen war, Gott zu dienen. Und auf dem Weg zur Synagoge kam er an einer Moschee vorbei und da hat er gesehen, dass die Muslime schon zusammengekommen waren, um zu beten. Und er hat sich dann die Frage gestellt, also wenn wir beide so leidenschaftlich sind in Bezug auf unseren Glauben, dass wir also vor Sonnenaufgang aufstehen, um Gott zu dienen, wie kann ich dann sicher sein, dass meine Religion die wahre ist und ihre Religion die falsche? Und so hat sozusagen sein eigener Zweifelsweg dann angefangen. Das heißt, Al-Ghazali hat uns die Möglichkeit gegeben, über diese Frage nachzudenken, ob es nicht tatsächlich so ist, dass einige unserer intimsten und tiefsten Überzeugungen nicht das Ergebnis einer kritischen Reflexion und Argumentation sind, sondern einfach nur das Ergebnis der zufälligen Umstände unserer Sozialisierung, unserer Erziehung, unseres Aufwachsens. Jetzt komme ich zum letzten Workshop. Brasilien habe ich übersprungen aus Zeitgründen, aber Susan hat ja schon dazu etwas gesagt. Der letzte Workshop fand statt, wie gesagt, mit einer First Nations Community, mit einem Irokesenstamm, und zwar an der Grenze von Kanada und den USA. Und wie ich schon erwähnt habe, ist also ein ganz wichtiges Anliegen dieser Gemeinden, die politische Selbstbestimmung wieder zu erlangen. Also im Idealfall würden sie gerne wieder politisch souverän werden, souveräne Nationen neben den USA und Kanada, und darauf arbeiten sie eben hin. Und eine der Fragen, die wir in diesem Workshop diskutiert haben, neben den Grundfragen der politischen Philosophie natürlich, also wer soll regieren, mit welcher Absicht, wer ist ein Mitglied der Gemeinde, wer ist kein Mitglied der Gemeinde, eine sozusagen Kulturfrage, die wir diskutiert haben, war die Frage, wie sich die traditionelle Kultur dieser Gemeinde sozusagen einfügen lässt in die moderne Welt, in der sie jetzt leben. Und ein ganz zentraler Wert der irokesischen Kultur, wie auch der Kultur vieler anderen First Nations Communities, ist der Mut, mutig sein. Und was ich durch diese zwei Bilder zu veranschaulichen versucht habe, war die Frage, ob der Mut sozusagen etwas an sich Gutes ist oder etwas, das gut ist, nur wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Auf der linken Seite sehen Sie Samuel de Champlain, der war einer der Gründungsväter im 17. Jahrhundert der Kolonialherrschaft, der französischen Kolonialherrschaft in Nordamerika. Der hat also diese Kolonialherrschaft aufgebaut. Und man kann nun nicht sagen, dass Samuel de Champlain kein mutiger Mensch war. Also er hat mehrere Kriege gegen die Irokesen geführt und ist auch als Sieger daraus hervorgegangen. Man kann also nicht sagen, dass er nicht mutig war. Aber natürlich wollten meine Gesprächspartner nicht auch gleichzeitig sagen, dass er ein guter Mensch war, denn er hat seinen Mut ja sozusagen für den falschen Zweck eingesetzt. Er hat seinen Mut eingesetzt, um die Kolonisierung voranzutreiben. Auf der rechten Seite sehen Sie ein ikonisches Bild aus der sogenannten Oka-Krise. Da haben die Irokesen wirklich zum ersten Mal erfolgreich die kanadische Armee herausgefordert. Und das war also ein ganz entscheidender Moment in diesem Prozess, in diesem Kampf um politische Selbstbestimmung. Das war 1990. Und Sie sehen also auf der rechten Seite einen Irokesenkrieger, der einem kanadischen Soldaten anstarrt. Und der kanadische Soldat sieht etwas verängstigt aus. Und hier wollten dann meine Gesprächspartner doch natürlich behaupten, dass der Irokesenkrieger sowohl mutig als auch gut ist. Nun kann man über diese Werturteile denken, wie man will, die kann man natürlich diskutieren, aber das Ergebnis unseres Gesprächs war eben, dass der Mut nicht ein Wert an sich ist, dass er nicht etwas ist, das an sich gut ist, sondern dass er etwas ist, das gut ist, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wenn er nämlich für den richtigen Zweck eingesetzt wird. Das war das Ergebnis, auf das wir uns da geeinigt haben. Okay, soweit ein paar Snapshots, ein paar Ausschnitte. Ich hoffe, dass Sie so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen haben, also wo ich gewesen bin und die Art von Fragen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben an diesen verschiedenen Orten und die Art von Fragen, die für die Menschen an diesen Orten wichtig waren und wie Philosophie sozusagen eingesetzt werden kann, um mit diesen Fragen umzugehen. Und jetzt, also im letzten Teil, wollte ich, wie gesagt, noch einmal kurz etwas zu diesem Begriff der Streitkultur sagen. Also der zentrale theoretische Begriff, den ich in meinem Buch entwickle, ein intellektueller Raum, in dem wir uns sicher fühlen können und in dem wir Dinge, die uns sehr am Herzen liegen, über die wir uns aber nicht einigen können, diskutieren können. Also stellen Sie sich vor, die Menschheit sozusagen in einer globalen Diskussion befasst. Da gäbe es natürlich Unmengen an Kontroversen, Themen, Unmengen an Themen, über die wir uns streiten würden. Nicht wahr? Von der Existenz Gottes zur Frage, wie die Welt entstanden ist, wie man sein Leben führen soll, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, wie man sich zum anderen Geschlecht verhalten soll, also wie Männer Frauen und Frauen Männer behandeln sollen, wie wir unsere Kinder erziehen sollen, worin eine gute politische Ordnung besteht, wie sich politische Macht zu religiöser Macht verhalten soll und so weiter und so fort. Nicht wahr? Das sind alles kontroverse Themen und Fragen. Und meine Behauptung ist nun, dass die Spannungen und Konflikte, die in unseren unterschiedlichen Meinungen zu diesen Fragen wurzeln, dass die etwas Gutes sind. Das ist also meine These, dass die Spannungen und Konflikte, die aus diesen Meinungsverschiedenheiten, die wir haben, entstehen, dass die etwas Gutes sind. Das heißt also, ich bin für den Clash of Cultures oder Clash of Civilizations, wie auch immer. Ich denke, das ist eine gute Sache, insofern er sich nicht in physischer Gewalt entlädt, sondern produktiv gemacht wird eben für das, was ich eine Kultur des Streites nenne. Ich bin natürlich nicht für physische Gewalt und ich denke, die meisten hier oder alle hier sind gegen physische Gewalt. Wenn zum Beispiel muslimische Fundamentalisten Karikaturisten erschießen, weil die Karikaturen des Propheten Muhammad gezeichnet haben, Oder einige Jahre früher, übrigens auch in Paris, wenn christliche Fundamentalisten Molotow-Cocktails in Kinos geworfen haben, in denen Martin Scorseses Die letzte Versuchung Christi gezeigt wurde. Ein Film, den viele Christen als sehr blasphemisch empfunden haben. Also diese Art der Konfliktbewältigung, denke ich, die ist natürlich falsch, da sind wir uns alle einig. Aber sozusagen die philosophische Frage, die im Hintergrund dieser Gewalt steht, ist eine, über die man durchaus diskutieren kann, nicht wahr? Also was hat Vorrang? Die Heiligkeit einer religiösen Tradition, die man deswegen dann respektieren muss, über die man sich nicht lustig machen darf, oder aber das Recht der Redefreiheit und das Recht des freien künstlerischen Ausdrucks. Und ich denke, da kann man durchaus verschiedener Meinung sein und man kann Argumente für beide Seiten aufführen. Das ist durchaus eine Frage, die man diskutieren kann und die, denke ich, unter anderem im Hintergrund dieser Gewalt steht. Warum behaupte ich nun, dass diese Konflikte, der Clash of Cultures sozusagen, etwas Gutes ist? Also meine Hauptannahme in Bezug auf den Menschen ist, dass wir Menschen von Natur aus den Wunsch haben, das Bedürfnis haben, die Wahrheit herauszufinden, insbesondere wenn es um diese grundsätzlichen Fragen geht, die ich vorhin aufgelistet habe. Also gibt es Gott? Wie soll man leben? Worin besteht eine gute politische Ordnung? Und so weiter. Ich denke, von Natur aus haben wir Menschen das Bedürfnis, die Wahrheit in Bezug auf diese Fragen herauszufinden, die richtigen Antworten auf diese Fragen zu finden. Nun haben wir natürlich alle Meinungen zu diesen Fragen und wir haben oft auch tiefe Überzeugungen, für die wir uns auch leidenschaftlich einsetzen, die wir leidenschaftlich verteidigen. Aber die Tatsache, dass wir eben diese starken Überzeugungen haben, impliziert natürlich nicht, dass wir auch Recht haben. Nicht wahr? Also sowohl meine ägyptischen Freunde in Kairo als auch ich waren sehr stark von unserer Meinung überzeugt. Sie waren davon überzeugt, dass es Gott gibt und ich war davon überzeugt, dass es ihn nicht gibt. Und wir konnten natürlich nicht beide Recht haben. Nicht wahr? Also Gott kann nicht sowohl existieren als auch nicht existieren. Das heißt, eine starke Überzeugung zu haben, impliziert nicht, dass man auch Recht hat. Und hier möchte ich noch einmal zurück auf Al-Ghazali verweisen, über den wir ja schon kurz gesprochen haben. Ich denke, Al-Ghazali hat recht, dass also viele unserer Meinungen und durchaus auch unserer Grundüberzeugungen oft sehr schlecht begründet sind. Nicht wahr? Wir übernehmen sozusagen Dinge von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von den Medien, Marketing, politische Rhetorik und so weiter. Das heißt, oft sind diese Grundüberzeugungen nicht das Ergebnis eines kritischen Reflexionsprozesses, oft sind sie nicht durch Argumente gestützt, sondern sie sind einfach das Ergebnis der kontingenten Umstände unseres Aufwachsens. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, also wenn Sie mir dazu stimmen, dann haben wir wirklich gute Gründe, Zweifel am Wahrheitsgehalt unserer Überzeugung zu haben. Und wenn es uns denn dann um die Wahrheit geht, haben wir also gute Gründe, unsere Überzeugung kritisch zu reflektieren. Und dafür gibt es eigentlich keine bessere Gelegenheit als Gespräche mit Menschen, die radikal anders denken als wir. Das ist sozusagen mein Hauptargument. Ich weiß, also diese Gelegenheit hatte ich zum Beispiel in Kairo. Da wurde ich dann zum ersten Mal konfrontiert mit Menschen, die wirklich radikal anders dachten und musste dann explizit für meine Überzeugung argumentieren, musste Gründe anführen, musste mich verteidigen. Und das war, wie gesagt, für mich zumindest intellektuell sehr produktiv. Das heißt, es gibt eigentlich keine bessere Möglichkeit als das Gespräch mit Menschen, die aufgrund ihres kulturellen und religiösen Hintergrundes ganz anders denken als wir, um in diesen kritischen Reflexionsprozess hineinzukommen. Das ist sozusagen mein Hauptargument für eine Kultur des Streites. Und ich denke, dass diese Kultur des Streites tatsächlich attraktiver ist als zum Beispiel der Laizismus und der Multikulturalismus, die ja auch Ansätze bieten, um mit religiöser, kultureller und anderen Formen der Verschiedenheit umzugehen. Ich war sowohl Anhänger des Laizismus, zum Beispiel in Frankreich, als auch Anhänger des Multikulturalismus. Kanada bin ich damit natürlich sozusagen im Zentrum dieser politischen Ideologie. Die versuchen in gewisser Weise, könnte man sagen, die Unterschiede, die zu Spannungen und Konflikten führen, zu neutralisieren. Also Anhänger des Laizismus versuchen sie sozusagen unsichtbar zu machen. Also sie sagen, man soll sie die Unterschiede zu Hause lassen, in der Privatsphäre lassen, nicht wahr? Also wir sind Jude, Christ oder Muslim zu Hause, während wir in der öffentlichen Sphäre neutrale Citoyens sind. Das heißt also, es ist ein Versuch, diese Unterschiede zumindest in der öffentlichen Sphäre unsichtbar zu machen. Anhänger des Multikulturalismus, die haben kein Problem mit unseren Unterschieden. Sie behaupten aber, dass diese Unterschiede etwas Schönes sind, etwas Gutes sind, Teil eines multikulturellen Mosaiks sind und dass sie überhaupt kein Konfliktpotenzial beinhalten. Das heißt, sie leugnen, dass unsere Unterschiede, die durch unsere verschiedenen kulturellen und religiösen Hintergründe bedingt sind, dass die sozusagen ein Potenzial haben für Konflikt. Ja, also insofern versuchen sozusagen sowohl Anhänger des Laizismus als auch Anhänger des Multikulturalismus, die Gründe, die wir haben, uns zu streiten, die versuchen sie zu eliminieren, kann man sagen. Also die Anhänger des Laizismus versuchen sie unsichtbar zu machen, die Anhänger des Multikulturalismus versuchen sie sozusagen ganz zu eliminieren, indem sie behaupten, es gibt überhaupt keinen Grund zum Streit. Die Streitkultur sehe ich als eine Art Mittelweg zwischen Krieg und Frieden, könnte man sagen. Das heißt also, wir sollten anderen unsere Meinung nicht versuchen, mit Gewalt aufzuzwingen, oder wir sollten die, die mit uns nicht einer Meinung sind, nicht über den Haufen schießen. Aber wir sollten sozusagen die Unterschiede durchaus, finde ich, produktiv machen, eben um einen solchen kritischen Reflexionsprozess in Gang zu bringen, indem wir über unsere Grundüberzeugung nachdenken können, indem wir unsere Grundüberzeugung auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen können. Und ich sehe eben diese Streitkultur in gewisser Weise als eine Art gemeinschaftliches Projekt der Wahrheitssuche, also wo man zusammenkommt, um gemeinsam trotz der vielen Unterschiede, die uns sozusagen entzweien, um gemeinsam der Wahrheit näher zu kommen. Vielen Dank.
Eingangs fragte Carlos Frenkel, ob man die Philosophie herausnehmen könne aus dem Elfenbeinturm und nützlich machen könne für die Herausforderungen, mit denen sich Menschen aktuell und real herumschlagen müssen. Frenkel sagt ganz klar ja, und ich finde, er kann das zumindest im Kleinen auch sehr gut zeigen. Ja, okay, vielleicht würde eine Kultur des Streites nicht alle Probleme lösen. Ich persönlich glaube aber, dass dieser Ansatz, Philosophie als Technik des Austausches zu verwenden, zumindest dazu beitragen könnte, die gespaltene Welt ein bisschen einiger zu machen. Ja, lasst uns das einfach mal ausprobieren. Katrin Ohldorf war am Mikro. Ich wünsche euch allen noch einen friedlichen Sonntagabend.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.